NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
4. August 1977. Der Todestag des Philosophen Ernst Bloch.
Wie nun? Ich bin. Aber ich habe mich nicht. Darum werden wir erst.
Ich hatte eine Studentenbude im Souterrain des Hauses und die Familie Bloch wohnte über mir. An einem der Abende, ich arbeitete, da hörte ich über mir die Tür gehen und dann Schritte. Und das konnte nur Bloch sein, es war spät. Er schlurfte auf meine Tür zu, klopfte zaghaft, ich öffnete und dann stand er in meiner Tür.
In der Hand seine Pfeife, an den Füßen Filzpantoffel. Genauso hat Gerd Uding den Philosophen Ernst Bloch in Erinnerung. Uding war später der Nachfolger von Walter Jens als Rhetorikprofessor in Tübingen. 1961 studierte er noch.
Der Grund war zunächst einmal ganz pragmatisch. Er war ein Pfeifenraucher, Comme-il-faut, und der Tabak war ihm ausgegangen. Nun war ich auch Pfeifenraucher, das hatte sich herumgesprochen, außerdem saß ich ja in seinem Seminar, wo man auch damals rauchte, und ich bot ihm dann natürlich meinen Tabak an und dann kamen wir ins Gespräch und so begann es.
Als 19-Jähriger war Uding eigens von Köln nach Tübingen gekommen. Er wollte den Mann kennenlernen, von dem es hieß, dass sein Denken von Begeisterung und Leidenschaft durchdrungen sei und der auf fesselnde Weise zu reden verstand.
Er war ein großartiger Erzähler. Sein Freund Siegfried Krakauer hat gesagt, wer dich nicht mal erzählen gehört hat, nicht mal eine Nacht mit dir durchgemacht hat, der weiß gar nicht, was erzählen heißt. Und das kann ich nur unterstreichen. Also ich habe erst mit ihm und ihn erzählend, erlebend, gesehen, gehört, erfahren, was Erzählen bewegen kann, was Erzählen füllen kann, wie Erzählung etwas aufreißen kann.
Ernst Bloch war alles andere als ein Freund des trockenen Tons. Sein Denken richtet sich auf die Zukunft, auf das Zutrauen in die Menschen, ihre Welt eigenständig zu gestalten. Das Erste, womit der Mensch sich konfrontiert sieht, heißt es bei Bloch, ist der Mangel. Doch gerade die Unvollständigkeit spornt an, Not macht erfinderisch. Die Hoffnung, die Situation zu verbessern, wird zum entscheidenden Motiv. Mit prophetischem Eifer sprach Ernst Bloch über seine Ideen. Wer Gelegenheit hatte, ihm zuzuhören, berichtete von dem Feuer, das in ihm brannte.
Das Leben aller Menschen ist von Tagträumen durchzogen. Darin ist ein Teil auch Beute für Betrüger. Aber ein anderer Teil retzt auf, lässt mit den schlecht Vorhandenen sich nicht abfinden, lässt eben nicht entsagen. Dieser andere Teil hat das Hoffen im Kern und er ist lehrbar.
Hoffnung kann man lernen. Eine zentrale Kraft im Menschen, ein Impuls, der ihn beweglich und lebendig hält.
Im Tagtraum eröffnet sich so die wichtige Bestimmung eines noch nicht Bewussten als die Klasse, wohin er gehört. Das noch nicht Bewusste, das es hier nun zu erforschen gilt, ist einzig das Vorbewusste des Kommenden, der psychische Geburtsort des Neuen. Dazu ist der Traum noch vorwärts disponiert, das Subjekt wittert hier keinen Kellergeruch, sondern Morgenluft.
In einer Sprache, die reich an Bildern ist, untersucht Ernst Bloch, was Menschengeist zu allen Zeiten und in allen Kulturen hervorgebracht hat. Und worin sich das noch nicht Greifbare zeigt, auf das es ihm ankommt. Er wendet sein Prinzip auf die Kunst an, auf die Literatur, die Musik, die Soziologie und die Religion, auf die Technik und ihre vorwissenschaftlichen Frühstadien. Bloch schrieb während der Emigration am Prinzip Hoffnung, in einer Zeit wachsender Verzweiflung. Die Verbrechen des Nationalsozialismus breiteten sich aus, der Zweite Weltkrieg verwüstete Europa.
Die Wurzel der Geschichte aber ist der arbeitende, schaffende, die Gegebenheiten umbildende und überholende Mensch.
Man hat das Prinzip Hoffnung eine Enzyklopädie der Hoffnungsinhalte unserer Kultur genannt und man muss das eigentlich erweitern. Es ist ja auch etwa die islamische Kultur darin, es ist der Buddhismus darin. Es geht weit über den Horizont unserer abendländischen Kultur natürlich hinaus.
Die Hoffnung als eine Geisteshaltung, die ein Überleben in Würde erst möglich macht. Bei hohem Anspruch schlug Ernst Bloch dennoch gern einen Ton an, der mühelos ins Ohr ging. Entsprechend war der Hörsaal in Tübingen immer überfüllt.
Das war für uns damals schon eine ungeheure Erfahrung, für uns Studenten, denn in seinen Vorlesungen und Seminaren ging es genauso. Die Geschichte der Philosophie, Hauptthema, aber immer mit Strängen, die erzählerisch waren und dadurch überhaupt erst den Gedanken fasslich machten.
Spuren nennt Ernst Bloch eine Sammlung von Geschichten, die ihn als guten Beobachter zeigen. Die Surkamp-Ausgabe, Bloch hat das Buch seinem Freund und Verleger Siegfried Unselt gewidmet, erschien 1969.
Liegt man nachts wach, so ist das gar kein Wachsein, sondern zähes, verzehrendes Schleichen an Ort und Stelle. Man merkt dann, wie ungemütlich es mit nichts als mit sich selber ist.
Die Spuren sind literarische Miniaturen, elegante Zugaben. Blochs Weltruhm beruht auf seinem Hauptwerk, das Prinzip Hoffnung. In Zeiten der Gefahr, der Bedrohung und der Proteste dagegen findet der Wille, eine bessere Zukunft zu gestalten, hier die richtige Nahrung. Der markante Titel des Buchs wurde zum Schlagwort.
Damals war das Prinzip Hoffnung ein Anstoß. Aber inzwischen ist es, wenn ein Fußballverein absteigt und trotzdem nicht aufgibt, dann steht in der Zeitung, der Fußballverein hält am Prinzip Hoffnung fest. Also das Prinzip Hoffnung ist eigentlich zu einer Phrase verkommen und gänzlich aus seinem Kontext gelöst, in dem es mal gestanden hat.
An der langen Leine seiner Geschichten, berichtet sein Schüler Gerd Üding, hat Bloch noch jeden seiner Zuhörer dahin geführt, wo er ihn haben wollte.
Natürlich war auch Handlung darin immer initiiert, aber Handlung nun nicht in einem direkten Sinne, was können wir jetzt hier und jetzt tun, sondern was können wir in Bewegung setzen, indem wir also etwa Nahziele definieren und uns an denen orientieren. Aber diese Nahziele müssen immer das Fernziel eines guten und gelungenen Lebens, müssen die im Auge haben.
Ernst Bloch wurde am 8. Juli 1885 als Sohn assimilierter jüdischer Eltern in Ludwigshafen geboren. Der Vater war Eisenbahnbeamter. Bereits als Schüler hat der Sohn philosophische Texte verfasst. In seine späteren Erzählungen flocht er mit Vorliebe autobiografische Anklänge ein.
Das griff doch gleich hoch in die Kehle, jung zu sein, aufzuwachsen und den Frühling zu spüren, der vor einem Jahr noch ganz anders war. Damals waren noch keine Mädchen darin oder viel schwächer, mehr in Pastell. Doch jetzt bläst Sturm in die Farben. Die Welt kennt keine Kleinigkeiten mehr.
In einer Industriestadt der Kaiserzeit aufzuwachsen, bedeutete, die krassen Gegensätze zwischen Arm und Reich zu erleben. Die Chemiefabriken waren die Wahrzeichen von Ludwigshafen. Rauch und Gestank allgegenwärtig. Die Errungenschaften der Gründerjahre und die Verelendung der Arbeiterfamilien gehörten zusammen. Ausbeutung war Teil des Systems.
Hohlraum des Kapitalismus, dieser Schmutz, dieses rohe und todmüde Proletariat. Ausgetüftelt bezahlt, ausgetüftelt ans laufende Band gestellt. Dies Projekte machen eiskalter Herren, dieser Profitbetrieb.
Früh vertiefte sich der Schüler Bloch, der die Schule hasste, in die Werke von Philosophen, denen es auf mehr Gerechtigkeit unter den Menschen ankam und die die soziale Frage in den Mittelpunkt stellten. Sein Leben lang ist Bloch Marxist geblieben.
Ich erinnere mich, früh auf den Geschmack gekommen zu sein. Aufsässig gegen Haus und Schule. Der rote Faden spann sich an.
Er begann sein Philosophiestudium in München. Der Ort lockte ihn nicht, weil die Universität einen so guten Ruf gehabt hätte.
Der wesentliche Grund war erstens die große Bohème und zweitens eine kleine Bohémienne, eine 17-jährige Schauspielerin. Sie war mir bedeutend wichtiger als der Philosophieprofessor.
Dennoch hat es ihn nicht allzu lange im Bann der doppelten Bohème gehalten. Ein unruhiger Geist. Auf München folgten Würzburg, Berlin, Garmisch, Heidelberg. Promotion nach nur 6 Semestern. Es bauten sich Kontakte auf zu Siegfried Krakauer, Theodor W. Adorno, Bert Brecht, Hans Eisler. Enge Freundschaft verband Bloch mit Walter Benjamin und Georg Lukács. Mit Fragen der Ethik beschäftigte sich Lukács und wurde für Bloch zum wichtigsten Gesprächspartner. Die beiden verreisten auch gern zusammen. Und wenn eine Trennung länger dauerte, schrieben sie einander. Bloch am 12. Juli 1911.
Der Hintern des Teufels ist Unruhe. Langeweile ist der Hintern Gottes.
1913 heiratete Ernst Bloch die Bildhauerin Else von Stritzky aus Riga. Wer sie kannte, beschrieb ihre Freundlichkeit, die künstlerische Sensibilität. Ihr Tod 8 Jahre nach der Heirat schmerzte tief. Lange zog sich Bloch von allen zurück. In der Erinnerung hatte seine erste Frau einen unverrückbaren Platz. Neue Beziehungen änderten nichts daran. Mit dem Nationalsozialismus begann die Zeit der Emigration. Über die Schweiz gelangte Bloch 1938 nach Amerika. Außer ein paar kargen Honoraren für Beiträge in deutschsprachigen Zeitschriften gab es für ihn nichts zu verdienen. Adorno und Horkheimer, die das Institut für Sozialforschung betrieben, fürchteten den vehementen Antikommunismus der Amerikaner und weigerten sich, dem Kollegen einen dotierten Auftrag zu geben. Inzwischen war Bloch mit der Polin Karola Piotkowska verheiratet.
Liebe, Hilfe, Kameradschaft.
50 Jahre währte die Lebensgemeinschaft. Der gemeinsame Sohn, Jan Robert, wurde noch in Deutschland geboren. Während der Emigration hielt Karola als Architektin die kleine Familie über Wasser. Bloch arbeitete Tag und Nacht am Prinzip Hoffnung. Er hatte zunächst einen anderen Titel im Kopf.
Dreams of a Better Life. Wovon geträumt wird, dessen Fehlen tut nicht weniger weh, sondern mehr. So hindert das, sich an die Not zu gewöhnen. Was immer wehtut, drückt und schwächt, soll weg.
Nach Kriegsende war es für ihn selbstverständlich, in den Osten Deutschlands, in die DDR zu gehen, um am Aufbau des Sozialismus mitzuwirken. Bloch folgte 1949 einem Ruf an die Universität Leipzig. Sehr bald stellte sich heraus, dass ein großer Geist unter die Kleingeister gefallen war. Konflikte mit dem Arbeiter- und Bauernstaat führten zu einem Publikations- und Redeverbot. 1961 kehrte das Ehepaar Bloch von einer Reise in die Bundesrepublik nicht mehr nach Leipzig zurück. Es kam die Zeit, die den Pfeifenraucher Ernst Bloch mit dem Pfeifenraucher Gerd Uding zusammenbrachte.
Hier in Tübingen hatte er schon ein paar Freunde, vor allem die Buchhändlerin Julie Gastel, die dann auch bei seiner Berufung hier eine wichtige Rolle spielte.
An der Universität traf er auf den Altphilologen Wolfgang Schadewald, den Rhetoriker Walter Jens, den Politologen Theodor Eschenburg. Die Studentenrevolte fiel im beschaulichen Tübingen weniger radikal aus als in anderen Universitätsstädten. Ernst Bloch hat sie zwar grundsätzlich mit Sympathie begleitet, aber nicht gezögert, ihre Mängel scharf zu kritisieren. Er wandte sich vor allem gegen das Kunstbanausentum unter den Studenten und bot zum allgemeinen Erstaunen Seminare zu kunstgeschichtlichen Themen an. Noch kurz vor seinem Tod hat er einen Aufruf gegen die Neutronenbombe unterschrieben.
Ich unterstütze den Appell voll auf und bitte, meinen Namen zu verwenden.
Dass Tübingen nicht im Zentrum der Studentenbewegung stand, war ihm recht. Für die letzten Jahre brauchte er einen möglichst ruhigen Platz für seinen Schreibtisch.
Und natürlich, Tübingen war der Ort, an dem Hölderlin, Schelling und Hegel gemeinsam um den Maibaum tanzten, ihre ersten revolutionären Gedanken gemeinsam formulierten und die von hier aus, wenn man so will, die Welt veränderten.
Als Ernst Bloch am 4. August 1977 mit 92 Jahren starb, hatte er in Tübingen am Tummelplatz deutschen Geisteslebens eine gute Zeit verbracht.
Zukunft in der Vergangenheit ist ja eine seiner geschichtsphilosophisch wichtigsten Gedanken, dass eben die Vergangenheit nicht fertig ist. Und auch das war ein Wiederaufgreifen von Zukunft in der Vergangenheit, wenn er hier an der Stelle, wo Hegel, Hölderlin und Schelling ihren Aufbruch hatten, dass er da hier war, ja, das hat ihn befriedigt.
Es kommt darauf an, das Hoffen zu lernen. Wenn wir zu hoffen aufhören, kommt, was wir befürchten, bestimmt.
Im Zeitzeichen erinnerte Monika Buschei an Ernst Bloch, der am 4. August 1977 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.